Ja, Paula, dann darfst du jetzt, oder?
Genau, dann würde ich mit meinem Thema weitermachen. Und zwar habe ich euch ganz frisch aus dem Bergmedizin-Winterkurs ein bisschen ein abgefahreneres Thema mitgebracht diesmal. Der erste Teil soll ein bisschen um Lawinenunfälle gehen, aber weil das sehr nah beieinander ist, möchte ich gerne über Lawinenunfälle und akzidentielle Hypothermie sprechen. Lawinenunfälle sind natürlich jetzt so in unseren nord- bis mitteldeutschen Gefilden eher eine Seltenheit, aber akzidentielle Hypothermie ja, kann uns allen, glaube ich, begegnen. Und genau, ich fand das einfach super spannend, weil ich halt da die Möglichkeit hatte, unter anderem auch einen Vortrag von einer richtigen Expertin zu hören. Und genau, deswegen, weil ich das ziemlich cool fand, wollte ich euch das mitbringen. Und das Thema mit den Lawinenunfällen ist relevant, weil in Europa und Nordamerika im Jahr ungefähr 150 Menschen durch Lawinenunfälle sterben. Meistens ist das im Rahmen von Wintersportaktivitäten und dadurch, dass es halt immer mehr Menschen abseits der Pisten in die Berge zieht, um Wintersport zu machen, ist das auch ein zunehmendes Problem. Genau, das Problem ist auch so ein bisschen, dass gerade in der Corona-Zeit ja sehr viele Menschen, weil die ganzen Skigebiete geschlossen waren, halt viele Menschen einfach ohne sich ausreichend weiterzubilden, einfach abseits der Piste unterwegs waren. Lawinenunfälle sind ein absolut zeitkritischer Notfall, weil das Überleben der PatientInnen einfach direkt von der Dauer der Verschüttung abhängig ist. Da gibt es sehr, sehr schöne Kurven, die sind in den Quellen, in den Shownotes auch verlinkt, wo man sich das anschauen kann, wie rapide das halt einfach abnimmt mit dem Überleben. Die Todesursache bei Lawinenunfällen, hat jemand von euch eine Idee, was die häufigste ist? Dana kaut gerade Chips.
Mist, ich bin am Kauen.
Entschuldigung.
Ich hätte gedacht, ersticken.
Sehr gut. Genau. Viele Leute denken nämlich bei Schnee und Lawinen und so erstmal an Kälte. Aber genau, Asphyxie ist tatsächlich die häufigste Ursache, gefolgt von dem Trauma und dann erst kommt die Hypothermie. Bei der Hypothermie ist es so, dass die Auskühlung in der Lawine im Schnitt 3 Grad Celsius pro Stunde ist und dass man ungefähr nach einer Stunde Verschüttung dann eine moderate bis schwere Hypothermie haben kann. Zu dieser Einteilung kommen wir auch gleich nochmal. Genau, aber so eine Stunde muss man halt erstmal überleben, weil Reden ist schwierig. Komplett verschüttete Lawinenopfer sterben nämlich meistens innerhalb der ersten 35 Minuten an der Asphyxie, wenn der Atemweg verlegt ist. Das Überleben der Lawinenopfer ist abhängig vom Grad der Verschüttung. Das heißt, eine Teilverschüttung hat nur 4% Mortalität, währenddem eine Komplettverschüttung 50% Mortalität hat. Und der Verschüttungsdauer und Tiefe, ob die PatientInnen einen offenen Atemweg, also eine sogenannte Atemhöhle haben und wie schwer verletzt sie sind. Genau, als nächstes möchte ich einmal ganz kurz auf die initiale Phase eingehen, nämlich auf die Laienhilfe, Kameradenrettung und auch organisierte Rettung. Da ist das Allerwichtigste, ganz egal, ob ihr als Profis unterwegs seid oder einer von euren Tourenkollegen in die Lawine gekommen ist, ist die Eigensicherung. Es gab vor einigen Jahren in der Schweiz einen ganz, ganz schweren Unfall, wo der Helikopternotarzt unter anderem zu Tode gekommen ist durch eine Nachlawine. Genau, und also deswegen immer unbedingt daran denken. Also ich meine, Eigensicherung ist immer wichtig, aber hier halt ganz besonders. Genau, ich einmal ganz kurz zum ganz groben Ablauf, was passiert, wenn jemand in eine Lawine kommt. Wenn man das beobachtet, dann sollte man sich unbedingt den Ort des Verschwindens merken, weil natürlich die Suche nur unterhalb des Orts des Verschwindens im Lawinenkegel sinnvoll ist, weil die Lawine üblicherweise den Verschütteten nicht nach oben transportiert, sondern nach bergab halt. Dann erfolgt eine optische und akustische Suche, das heißt, man sucht nach Gegenständen, die auf der Schneedecke liegen, nach Hilferufen und wenn da so ein Ski im Schnee steckt, sollte man unbedingt auch an diesen Gegenständen ziehen, weil vielleicht hängt der Mensch da einfach noch unten dran und man kann so sehr leicht zu diesem Menschen gelangen. Genau dann erfolgt die Suche mit dem lawinenverschütteten Suchgerät. Wenn man da einen Treffer erzielt hat, guckt man mit der Sonde, ob man den quasi mit der Sonde ertasten kann und dann wird er ausgegraben. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr plant, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, wenn euch das interessiert oder vor allem auch, wenn ihr plant, im Winter irgendwie abseits der gesicherten Pisten unterwegs zu sein, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Kurs besuchen und euch das mal richtig von jemandem beibringen lassen, weil das wirklich einfach extrem relevant ist. Genau, wenn ihr zum Patienten vorgedrungen seid, dann versucht als erstes, wenn möglich, den Atemweg freizumachen. Ist der Patient ansprechbar und atmet suffizient, sollte er aber in dieser Schneehöhle belassen werden, weil es einfach in dieser Schneehöhle, also der Schnee isoliert halt gegen die Kälte und die PatientInnen kühlen noch viel schneller aus, wenn man sie aus dieser Schneehöhle entfernt. Wenn das notwendig ist für die medizinische Versorgung oder die PatientInnen keine Lebenszeichen haben, dann muss man den Körper vorsichtig aus dem Schnee ziehen. Das Problem hierbei ist, dass der Schnee häufig so hart ist, dass die PatientInnen komplett ausgegraben werden müssen und das halt einfach ziemlich lange dauert. Man sollte bei der Rettung aus dem Schnee auf jeden Fall auch die Inline-Stabilisierung nicht vergessen und halt eben durchführen, wenn das irgendwie geht. Also zumindest, dass halt einer den Kopf festhält. Lawinenunfälle sind sehr, sehr häufig Manf-Situationen. Also häufig kommt halt nicht nur eine Person in die Lawine, sondern direkt mehrere. Ich habe euch ein Dokument mit einem Vorschlag, wie man so eine Triage durchführen könnte in so einer Situation, auch in den Shownotes verlinkt. Je nach Ressourcen ist schon bei der Suche eine Triage notwendig, weil zum Beispiel man weiß, dass PatientInnen mit Verschüttungstiefen über 1,5 Meter einfach eine deutlich erhöhte Mortalität haben. Und deswegen, wenn man jemanden in dieser Tiefe findet und weiß, da sind noch mehrere, potenziell noch mehrere Leute verschüttet, sollte man diese Person zunächst nicht ausgraben, sondern weitersuchen, weil man halt vielleicht jemanden findet, der weniger tief verschüttet ist. In dem Artikel, den es dazu geben wird, werde ich auch nochmal eingehen auf die ganzen Triage-Dinge, die man so, also Überlegungen, die man mit einbeziehen kann bei der Suche. Das sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Danach, wenn man die jetzt alle ausgegraben und gefunden hat, dann ist das eigentlich so ähnlich, wie man das auch in anderen MANF-Situationen machen würde. Das heißt, PatientInnen, die gehfähig sind, sind grün. PatientInnen, die offensichtlich tödliche Verletzungen haben oder keine Atmung und eine Verschüttung über 35 Minuten und keine Atemhöhle oder die nicht anfangen, suffizient zu atmen, wenn man die Atemwege freigemacht hat, sind schwarz. Die PatientInnen, die nach Freimachen der Atemwege suffizient atmen, aber bewusstlos sind oder eine Herzfrequenz über 120 pro Minute haben, wenn man den Puls palpiert, sind rot. Und alle anderen, das heißt alle mit einer Atmung und einem tastbaren Radialispuls, wären dann gelb. Das ist so, genau, von der Wilderness Medical Society der Vorschlag, wie man das halt machen kann. Dann einmal kurz was zur präklinischen Versorgung. Das ist eigentlich eine ganz, also abgesehen von dem, was ich jetzt schon gesagt habe, eine ganz normale Notfallversorgung. Das heißt, da würde man auch nach CABCDE vorgehen, halt schauen, ist der Patient ansprechbar? Ist der Atemweg frei? Atmet der normal? Genau, auf Reanimation und Beatmung gehe ich unten gleich noch einmal kurz ein. Dann ist es wichtig, dass man versucht, so schnell wie möglich ein EKG zu etablieren. Die Pulsoximetrie funktioniert in der Regel da sowieso nicht, weil es eh viel zu kalt ist und die PatientInnen zentralisiert sind. Wenn möglich, kann man auch einfach die Defi-Patches verwenden, statt den normalen EKG-Elektroden, weil die erstens viel besser kleben und zweitens natürlich dann auch noch für die Defibrillation genutzt werden können.
Was das kostet.
Ja.
Was das.
Tja. Naja, aber wenn du halt sonst kein Monitoring hast, ist ja dann auch irgendwie blöd.
Ja, ja.
Genau, und die Temperatur sollte gemessen werden, wenn möglich. Da kommen wir gleich bei der Hypothermie nochmal dazu, was da so die Probleme sind. Genau, wichtig ist, dass man halt nicht vergisst, dass Lawinenopfer häufig auch TraumapatientInnen sind, weil da in so einer Lawine doch ganz ordentliche Kräfte wirken. Am häufigsten sind hierbei Thorax- und Kopfverletzungen. Seltener haben die PatientInnen abdominelle Wirbelsäulen- oder Extremitätentraumata. Genau, hier gelten sonst die generellen Konzepte wie in der, ich sage jetzt mal, normalen Traumaversorgung auch. Das heißt, Blutungskontrolle, wenn PatientInnen einen Pneu haben, diesen entlasten und so weiter. Dann möchte ich einmal noch kurz darauf eingehen, auf die Besonderheiten, wenn man jetzt einen lawinenverschütteten Patienten hat im Herz-Kreislauf-Stillstand. Und zwar haben wir ja eben gesagt, dass die häufigste Todesursache die Asphyxie ist. Deswegen macht man hier laut ERC 5 initiale Beatmungen und beginnt dann halt mit dem normalen Algorithmus. Beginn der Reanimation hat Priorität vor dem vollständigen Ausgraben. Das heißt, wenn die Beine des Patienten zum Beispiel noch in der Lawine sind, kann man trotzdem schon mal anfangen, diesen zu reanimieren. Genau, dann noch kurz was zu den Besonderheiten, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine Reanimation zu beginnen oder ob man vielleicht eine Reanimation vor Ort beenden sollte. Und zwar ist ein Überleben sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn der Patient über 60 Minuten verschüttet war und einen verschlossenen Atemweg hatte. Das heißt, man muss halt, wenn man die ausgräbt, einmal darauf achten, ob die Schnee in Mund und Nase haben und ob die eine Atemhöhle haben. Das ist total wichtig, weil das halt quasi die Grundlage ist dafür, ob man ja weiter reanimiert, auch nach 60 Minuten oder nicht. Bei einer Verschüttung unter 60 Minuten ist ein hypothermer Kreislaufstillstand unwahrscheinlich. Das heißt, PatientInnen werden ganz normal nach ALS reanimiert, und bei den Haas und Hits sollte man hier unbedingt auch ans Trauma denken und halt die Ursachen des traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstands einmal, wenn möglich, ausschließen. Wenn das während der Reanimation irgendwie geht, ist es total wichtig, auf Wärmeerhalt zu achten. Das heißt, zum Beispiel eine isolierte und trockene Unterlage, und man kann zum Beispiel auch so Wärmepacks in die Axille und in die Leisten legen. Wärme auf den Thorax funktioniert natürlich unter laufender Reanimation jetzt eher nicht so gut. Genau, bei einer Verschüttung über 60 Minuten und offenem Atemweg sollte man die Reanimation zunächst mal beginnen und ein Monitoring etablieren. Da sind wir wieder bei unseren Defi-Patches. Genau, und dann schaut man, ob eine elektrische Aktivität im EKG vorliegt, das heißt ein Kammerflimmern oder eine PA. Wenn es noch eine elektrische Aktivität gibt, dann sollte man die Reanimation fortführen. Bei verlegtem Atemweg und fehlender elektrischer Aktivität kann die Reanimation beendet werden, weil eben der Tod am ehesten durch die Hypoxie eingetreten ist und die Prognose in Faust ist. Wenn man in der Temperaturmessung eine Hypothermie feststellt, dann gelten die Besonderheiten des hypothermen Kreislaufstillstands, auf den ich jetzt danach gleich einmal eingehen möchte. Was noch ganz witzig ist, was ich noch gefunden habe bei meinen Recherchen, ist, dass Lawinenopfer nicht in Bauchlage reanimiert werden sollten. Die werden natürlich in den komischsten Positionen verschüttet, und ich weiß, dass wir vor einiger Zeit hier auch schon mal über Reanimation in Bauchlage gesprochen hatten, zum Beispiel im OP oder auch auf der Intensivstation im Rahmen von Covid. Hier ist es so, dass diese Patientinnen aber ja am ehesten einen hypoxischen Kreislaufstillstand haben und keinen gesicherten Atemweg. Und in Bauchlage haben wir halt auch keine Möglichkeit, diesen Atemweg zu sichern. Deswegen ist eine Reanimation in Bauchlage nicht zielführend, sodass die Patientinnen möglichst schnell auf den Rücken gedreht werden sollten, damit eben eine suffiziente Beatmung sichergestellt werden kann. Genau, das war so der kurze Exkurs über die Lawinen. Jetzt kommen wir einmal zur akzidentiellen Hypertonie, genau. Akzidentiellen Hypothermie, wollte ich sagen. Und zwar ist eine Hypothermie definiert als ein Abfall der Körperkerntemperatur auf kleiner gleich 35 Grad Celsius. Ganz kurz was zur Epidemiologie, und zwar treten akzidentielle Hypothermien besonders häufig bei Krieg oder Naturkatastrophen auf. Bei Outdoor-Sport, und zwar nicht nur im Winter. Man denkt ja immer vor allem im Winter daran, aber es können halt auch Leute zum Beispiel in den Bergen auch ziemlich gut im Sommer einfach mal erfrieren.
Wer schon mal im Atlantik tauchen war, weiß, auch da kann es echt frisch werden.
Ja, genau. Mein Mitbewohner ist Segler. Er sagt, dass das da auch ein sehr, sehr großes Thema ist bei den Erste-Hilfe-Kursen.
Ja.
Genau, dann Obdachlosigkeit, das ist, denke ich, das, was die meisten von uns auch aus dem Rettungsdienst halt kennen. Häufig auch in Kombination mit Alkohol oder Drogen, Arbeitsunfälle und zum Beispiel auch zahlreiche neurologische Erkrankungen, Trauma und so weiter, weil diese durch eine eingeschränkte Thermoregulation halt auch einfach das Entstehen einer sekundären Hypothermie begünstigen. Dann einmal einen ganz kleinen Exkurs zur Pathophysiologie. Und zwar wird durch die Hypothermie der Ruhemetabolismus herabgesetzt. Bei neurologisch intakten PatientInnen, die fangen an zu schivern, also so Kältezittern. Das entsteht dadurch, dass die Haut auskühlt. Dann wird es getriggert und dadurch steigt der Metabolismus, die Atmung und der Cardiac Output und der Blutdruck zunächst an. Bei ungefähr 30 bis 32 Grad Körperkerntemperatur hört das Shivering dann auf und der Metabolismus wird runtergefahren. Beim Gehirn ist es so, dass die Abnahme der zerebralen Funktionen schon ab ungefähr 34 bis 33 Grad Celsius eintritt. Zunächst sind die PatientInnen verwirrt, zeigen eine verzögerte Reaktionsfähigkeit und sie haben in dieser Übersichtsarbeit so schön geschrieben, poor decision making. Ich konnte das nicht so schön auf Deutsch übersetzen, aber das fand ich sehr zutreffend, weil man doch auch immer mal wieder erlebt, dass halt eben hypotherme Patienten tatsächlich zum Beispiel in den Bergen einfach richtig dumme Entscheidungen treffen.
Zum Beispiel sich noch weiter ausziehen.
Ja, wohl, das ist ja dieses Kälteparadoxon, ne? Das ist ja keine bewusste Entscheidung mehr, glaube ich. Das ist halt dieses paradoxe Wärmegefühl.
Ich hätte das da drunter gezählt irgendwie.
Ja, ich.
Trotzdem ist es ja, ja. Objektiv nicht klug, auch wenn man.
In der Tat. genau, und die, dann kommt es natürlich zu einer zunehmenden Vigilanzminderung bis zum Koma. Allerdings ist es auch so, dass die Kühlung des Gehirns halt den zerebralen Sauerstoffverbrauch reduziert und deswegen die Hypoxietoleranz deutlich zunimmt. Deswegen, da kommen wir gleich nochmal bei der Reanimation drauf, haben die PatientInnen halt eben deutlich längere Hypoxietoleranzen und können gutes neurologisches Outcome haben, auch wenn sie sehr lange keinen suffizienten Kreislauf hatten. Genau, dann einmal zu Herz und Kreislauf. Und zwar wird das Blutvolumen reduziert durch die Kältediurese, durch Plasmaverschiebungen und auch durch mangelnde Flüssigkeitsaufnahme. Ich glaube, jeder, der schon mal in der Kälte war, kennt es, dass man einfach auch schon, bevor man hypotherm wird, nicht mehr so viel Bock hat, irgendwelches kaltes Wasser zu trinken, weil einem einfach eh schon kalt ist. Genau, ab 30 Grad nimmt die kardiale Pumpfunktion ab und es kommt zu Bradykardien und Störungen der Reizweiterleitung. Hier kommt es zu Arrhythmien, vor allem häufig auch zu Vorhofflimmern und dann halt im Verlauf zu Kammerflimmern. Ab 28 Grad Körperkerntemperatur ist das Herz einfach deutlich anfälliger für Kammerflimmern. Diese kann durch Azidose, Hypoxie oder auch durch Bewegung getriggert werden. Bei der Atmung ist es so, dass die Atemantwort auf das steigende CO2 abnimmt und es deswegen zu einer Hypoventilation und respiratorischen Azidose kommt. An der Stelle auch vor allem für die zur Physiologie der Thermogenese und so möchte ich gerne einmal auf Torbens Artikel verweisen zum Temperaturmanagement im OP, weil er das sehr viel schöner und ausführlicher dargestellt hat, als ich das hier machen möchte, weil der Beitrag sonst einfach viel zu lang wird. Dann einmal ganz kurz was, wir haben ja eben schon über diese ganzen Temperaturen gesprochen zu den Klassifikationssystemen. Und zwar ist das Problem leider, dass eine Messung der Körperkerntemperatur präklinisch praktisch unmöglich ist. Es gibt
ein pulmonales Katheter.
Genau. genau, also die nächste Näherung, die praktikabel ist, ist eine Ösophagussonde. Das geht aber nur bei PatientInnen mit gesichertem Atemweg. Und dann gibt es, habe ich gelesen, epitympanale Thermometer. Und ich habe mir bei der Vorbereitung einen Affen gegoogelt, um herauszufinden, was denn jetzt wie so ein epitympanales Thermometer aussieht. Das sind nämlich nicht die normalen Ohrthermometer, die auf den meisten RTWs verlastet sind oder die wir im Krankenhaus so verwenden, sondern irgendwelche anderen Thermometer, die gut die Körper...
Die übrigens erschreckend schlecht sind, also die wir so benutzen.
Genau, die sind nämlich super schlecht und sind nicht geeignet. Aber diese epitympanalen Thermometer geben angeblich gut die Körperkerntemperatur wieder, sind allerdings sehr störanfällig, wenn halt eben der Gehörgang zum Beispiel voll kaltem Wasser ist oder kaltem Schnee oder wie auch immer und sind
oder
nicht so weit... oder Ohrenschmalz.
Aber sind das nicht diese Teile, die du quasi, also wie für die Stirn benutzen kannst, nur halt nicht für die Stirn benutzt, sondern für überm Ohr? Ich bin mir eigentlich schon mal gesehen
nicht.
Zu haben. Also ihr kennt die von der Stirn, habt ihr bestimmt schon mal gesehen,
ja.
Oder? Genau, und ich bilde...
Diese Bratentheorie.
Genau. Und das gibt es theoretisch auch für übers Ohr, weil du ja quasi durch den Gehörgang weiter Richtung Körperkern kommst. Ich weiß nicht, ob es das ist. Aber sowas habe ich zumindest schon mal gesehen.
Also wenn irgendjemand von den ZuhörerInnen ein epitympanales Thermometer irgendwo auf der Arbeit rumliegen hat, dann schickt mir doch bitte mal ein Foto, damit ich auch weiß, wie dieses Ding aussieht. Dann kann man natürlich noch, das ist aus der Klinik relativ bekannt, zum Beispiel von der Intensivstation eine Blasentemperatur messen oder auch eine rektale Temperatur. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil das halt im Steady State zwar relativ gut die Körperkerntemperatur wiedergibt, allerdings verzögert auf schnelle Temperaturveränderungen reagiert. Das heißt, da muss man so ein bisschen einfach daran denken, dass das vielleicht nicht im Moment nicht genau stimmt. Aufgrund dieser Messproblematik ist die klinische Einschätzung der Tiefe der akzidentiellen Hypothermie vor allem präklinisch super, super wichtig. Genau, es gibt einmal trotzdem halt diese Einteilung nach der Körperkerntemperatur, die natürlich dann vor allem innerklinisch verwendet wird. Da spricht man zwischen 35 und 32 Grad von einer milden Hypothermie, von 32 bis 28 Grad von einer mittelschweren und unter 28 Grad von einer schweren Hypothermie. Dann gibt es das Swiss System. Das ist das, was auch vom ERC verwendet wird. Hierbei werden Symptome Temperaturbereichen zugeordnet. Das Problem hierbei ist so ein bisschen, dass PatientInnen sehr individuell auf Hypothermie reagieren. Das heißt, manche PatientInnen, also diese Grenzen zwischen diesen einzelnen Stadien sind sehr, sehr fließend und können je nach Patient einfach sehr, sehr unterschiedlich sein. Da ist eine Hypothermie Grad 1 gekennzeichnet durch ein klares Bewusstsein und Kältezittern. Das entspricht dann ungefähr einer Temperatur zwischen 35 und 32 Grad. Grad 2 wäre dann eine Bewusstseinstrübung mit stabilen Vitalparametern und kein Kältezittern mehr. Das wäre dann zwischen 32 und 28 Grad. Hypothermie Grad 3 wäre Bewusstlosigkeit und gestörte Vitalfunktionen, das heißt ungefähr 28 bis 24 Grad. Grad, da haben die PatientInnen dann keine Vitalzeichen mehr, das wäre unter 24 Grad. Und dann gibt es noch Grad 5, das ist der irreversible Tod durch Hypothermie. Ich komme da gleich auch nochmal drauf. Es gibt einfach super niedrige Temperaturen, die schon mal überlebt wurden. Deswegen ist dieser Bereich auch einfach gar nicht klar definiert, weil es natürlich jederzeit sein kann, dass irgendjemand nochmal einen neuen Rekord aufstellt, quasi, was man so überleben kann. Also diese Tabelle, ich muss da gleich auf jeden Fall noch drüber reden, weil die hat mein Nerd-Dasein auf jeden Fall voll gecatcht. Dann gibt es jetzt ganz neu seit 2023 das Revised Swiss System. Das ist ein neues, weil das ist ja relativ kompliziert, was ich gerade erzählt habe, ein neues Staging-System, das das klinische Erscheinungsbild und die Neurologie nach AFPU, also Alert, Verbal, Pain und Unresponsive, mit dem Risiko eines Kreislaufstillstands korreliert. Das ist ja das, was uns eigentlich...
Koloriert.
Auch das. Und zwar ist da Hypothermie Grad 1, das wäre dann Alert, also die PatientInnen sind wach, die haben ein niedriges Risiko. Stadium 2 ist, die sind auf Ansprache erweckbar, die haben ein moderates Risiko. Stadium 3 wäre dann Pain oder Unconscious und vorhandene Vitalparameter, die haben ein hohes Risiko. Und Grad 4 sind halt dann die, die bewusstlos sind und keine Vitalzeichen mehr haben, die sind dann im hypothermen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ich denke, dass sich wahrscheinlich in der nächsten ERC-Guideline, dass die das hoffentlich darauf ändern, weil das halt deutlich einfacher ist als das alte System. Aber aktuell ist es halt noch nach diesem alten Swiss-System. Dann einmal ganz kurz zu dem, was ich gerade schon angeteasert habe. Und zwar gibt es in einer Publikation von Pahl et al. Einfach so eine richtig coole Tabelle mit diesen ganzen krassen Dingen, die man so überleben kann. Es gibt ja dieses krasse Beispiel von dieser jungen Ärztin zum Beispiel, die in diesen Eisbach gefallen ist und die eine Körperkerntemperatur von 13,7 Grad hatte und die das mit neurologisch gutem Outcome überlebt hat. Da sind noch ganz, ganz viele andere solche Beispiele drin, die müsst ihr euch unbedingt anschauen, weil das einfach wirklich abgefahren ist, was Menschen so überleben können. Dann einmal was zur...
Die Medizin. Also ich meine, was wir mit denen im Krankenhaus machen, können die auch alles.
Ja, voll. Aber das ist einfach echt verrückt. Also, weiß nicht. Über sowas kann ich mich immer sehr freuen. Genau. Dann einmal was zur präklinischen Versorgung. Das Allerwichtigste ist der Wärmeerhalt. Ein passives Aufwärmen draußen ist meistens gar nicht möglich, aber es geht darum zu verhindern, dass PatientInnen weiter auskühlen. Da spielt vor allem die Isolation eine super wichtige Rolle. Ich habe jetzt gelernt, dass es in der Schweiz zum Beispiel bei der Rettungsflugwacht offensichtlich so Noppenfolie gibt, also wie die, wo man so seine Schränke oder so drin einpackt, und dass die gar nicht so schlecht ist, weil die eben isoliert und gleichzeitig eine Dampfsperre und ein Windschutz ist. Das fand ich irgendwie eine ganz kreative Idee, weil die halt super leicht ist. Dann kann man zum Beispiel Wärmebeutel an den Stamm tun, den RTW oder den Hubschrauber vorheizen und zur Erwärmung gegebenenfalls auch die ECMO zum Patienten bringen. Da zum Thema ECMO kommen wir gleich noch. Ein wichtiger Punkt ist der sogenannte Afterdrop oder Bergungstod. Das bedeutet, dass quasi die PatientInnen durch die Rettung weiter auskühlen. Und zwar ist es eine Kombination aus konduktivem Wärmeverlust aus der wärmeren Körpermitte zur kälteren Peripherie und einem konvektiven Wärmeverlust durch die gesteigerte Durchblutung der kalten Peripherie, wodurch das kalte Blut von peripher nach zentral transportiert wird. Das ist vor allem klinisch relevant bei PatientInnen, die an der Grenze zwischen der moderaten und der schweren Hypothermie sind, weil hier wenige Grad Celsius halt eben ausreichen, um die Schwelle der kardiovaskulären Instabilität zu überschreiten. Deswegen sollten PatientInnen, die hypotherm sind, wenn möglich waagerecht und ganz, ganz vorsichtig transportiert werden und eben auch nicht mobilisiert behandelt werden. Hierbei sollte man aufpassen, weil kalte Haut total drucksensibel ist. Das heißt, wenn man jetzt noch irgendwelche Frakturen hat oder die PatientInnen zum Beispiel auf dem Spineboard immobilisiert werden, dann muss man die besonders gut polstern, damit die eben keine Druckstellen und sekundäre Verletzungen bekommen. Bei TraumapatientInnen entsteht natürlich, wie die meisten von uns wahrscheinlich schon wissen, zusätzlich ein besonders großes Problem, weil die Koagulopathie beim Trauma halt durch die Hypothermie einfach noch deutlich schlimmer wird. Dann einmal einen kurzen Abschnitt über die Medikamente. Und zwar ist es so, dass Vasopressoren laut dem ERC erst ab über 30 Grad Celsius gegeben werden sollten. Das heißt, PatientInnen, die kälter sind als 30 Grad, sollten keine Vasopressoren bekommen, weil die Gefahr besteht, dass die kumulieren und dann halt erst wirken, wenn der Patient wieder warm ist und man dann eine überschießende Reaktion hat. Es gibt für die Antiarrhythmika keinerlei Evidenz. Bei den Sedativa ist das Problem, dass die PatientInnen häufig noch einen Kreislauf haben, weil sie eben selber ihren Sympathikotonus aufrechterhalten. Und wenn man sie sediert, dass sie dann auch in den Herz-Kreislauf-Stillstand gehen können. Am ehesten sollte man was verwenden, Torben?
Ketamin.
Natürlich, genau. Das Problem ist, dass angeblich Ketamin zu häufigeren Herzrhythmusstörungen führen kann. Als Relaxanz sollte man kein Succi verwenden, wenn möglich, weil die Gefahr der Hyperkalämie besteht. Und scheinbar verstärkt die Hypothermie die Sensitivität für nicht depolarisierende Muskelrelaxantien. Wie da jetzt genau die pharmakologischen Zusammenhänge sind, das hat sich mir ehrlich gesagt nicht erschlossen. Grundsätzlich.
Welchen Grund gibt es in der Präklinik noch Succi zu verwenden? Frage ich mich ernsthaft.
Weil wir Succi und Vicoronium auf dem Auto haben.
Kann ich die Frage ausdehnen und fragen, wo es in der Klinik noch wirklich Sinn macht?
Ja, okay, wir schweifen ab, aber in der Klinik kann ich ja zumindest noch argumentieren, hier so eine Hüftlux,
ja,
die wirklich schnell geht, beim Patienten ohne Risikofaktoren.
Da machen wir das auch.
Nehme ich Succi, weil es ja wirklich nur um den Moment geht. In der Präklinik, wenn ich den Tubus da einmal reinstecke, dann will ich den ja auch drinnen lassen. Also,
tja.
Und warum dann kein Rocuronium vorgehalten wird, macht für mich auch keinen Sinn.
Nein. Für niemanden, glaube ich, aber.
Rapid Onset Vicoronium.
Aber wir schweifen ab. Genau, also grundsätzlich zu den Medikamenten kann man einfach sagen, es gibt zu wenig Daten und man sollte sich immer eher für die niedrigere Medikamentendosierung entscheiden. Kleiner Nerd-Fact noch, die Hypothermie ist, die induziert die systemische Clearance von Cytochrom P450 und deswegen wirken einfach alle Medikamente, die darüber metabolisiert werden, stärker. Dann einmal zu der Therapie der unterschiedlichen Hypothermiestadien. Bei der milden Hypothermie ist es so, dass die PatientInnen meistens nicht mehr in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern. Wenn die noch in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern, dann sind die in der Regel nicht hypotherm und dürfen sich bewegen, dürfen sich umziehen, sollen essen und trinken und können sich meistens wieder selber aufwärmen. Die milde hypothermen Patienten haben klassischerweise eben dieses Kältezittern. Das Kältezittern ist eine sehr effiziente Möglichkeit, mit der sie sich selbst wieder erwärmen können. Und zwar werden die ungefähr 3 bis 4 Grad Celsius pro Stunde wärmer, wenn die zittern. Allerdings benötigt es halt super viel Energie, macht kardiovaskulären Stress und ist einfach extrem unangenehm für die PatientInnen. Man sollte bei diesen PatientInnen auf jeden Fall weiteres Auskühlen verhindern. Das macht man am besten mit einer Isolationsschicht und einer Dampfsperre darüber. In der Publikation, die ich dazu gelesen habe, bezeichnen sie das so schön als Burrito. Das sieht tatsächlich auch so aus. Ich habe euch das Bild in dem Artikel verlinkt. Genau, nasse Kleidung sollte nur entfernt werden, wenn man an einem warmen und windgeschützten Ort ist. Ansonsten macht man da einfach eine Dampfsperre, also zum Beispiel eine Folie darüber, packt den Patienten darüber warm ein und fährt den halt so ins Krankenhaus, weil die Gefahr der weiteren Auskühlung einfach super hoch ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Shivering halt super viel Energie braucht. Deswegen sollte man dem Patienten unterstützen, indem man eben Kalorien zuführt. Bei ausreichender Vigilanz dürfen die PatientInnen essen und trinken, sonst kann man das zum Beispiel über Glucose machen. PatientInnen, die milde hypotherm sind, sollten nicht aufstehen und herumlaufen, ohne vorher für mindestens 30 Minuten gezittert zu haben und warm eingepackt gewesen zu sein, weil halt eben hier auch schon das Risiko dieses Bergungstods besteht. Danach dürfen die vorsichtig aufstehen unter Beobachtung und sich auch bewegen, weil denen halt dadurch dann meistens wieder warm genug wird. Eine milde Hypothermie alleine ist kein Grund, PatientInnen stationär aufzunehmen und ins Krankenhaus zu transportieren. Wenn es ihnen danach nach diesen 30 Minuten besser geht, können die auch ambulant verbleiben. Häufig sind die halt zusätzlich ja noch irgendwie verletzt oder so, sodass sie aufgrund der anderen Probleme ins Krankenhaus müssen. Dann zu den moderat hypothermen PatientInnen. Da ist es so, dass die PatientInnen unbedingt aktiv erwärmt werden sollten, also zum Beispiel Wärmepacks auf den Oberkörper, diese Bärhagger oder wie auch immer sie heißen, diese warme Luftpustegeräte kann man verwenden. Genau, da sollte man auf jeden Fall ein Monitoring und einen Zugang etablieren. Falls man eine Volumentherapie machen möchte, ist es ideal, warme Infusionslösungen zu verwenden, und zwar nicht, um den Patienten damit aufzuwärmen, sondern vor allem, um einfach die PatientInnen mit der Infusion nicht weiter auszukühlen. Jetzt ist es so, in dieser Übersichtsarbeit der Wilderness Medical Society wird empfohlen, Achtung, dass man NaCl als Volumentherapeutikum der Wahl verwendet. Und zwar argumentieren sie, dass das Laktat, was in dem Ringerlaktat zum Beispiel drinne ist, durch die hypotherme Leber sowieso nicht verstoffwechselt werden kann. Ich weiß nicht. Also ich bin mir da ehrlich gesagt jetzt nicht so sicher, ob das so super relevant ist, weil das sind ja eh nicht die PatientInnen, die ganz, ganz große Mengen an Volumen bekommen, und wahrscheinlich wird das alles nicht outcome-relevant sein. Trotzdem fand ich das spannend, dass sie das explizit nochmal so diskutieren.
Also wir werden wahrscheinlich niemanden mit Nazel schaden.
Nee.
Dass wir jetzt mit den geringen Mengen, also jetzt in dem Setting mit Nazel schaden, dass wir jetzt mit geringen Mengen Ringerlaktat da irgendwie im Schaden, glaube ich, war auch nicht.
Nee.
Ehrlicherweise. Also so.
Nee.
Über Kreuz gedacht.
Nee, fand ich spannend. Vor allem, wenn man das halt dann weiter auf die Intensivstation überträgt, wo die PatientInnen ja dann doch potenziell größere Mengen bekommen und immer noch hypotherm sind. Da denke ich, dass das mit dem Nazel dann halt wahrscheinlich schon schwierig wird.
Ja.
Genau, fand ich auf jeden Fall interessant. Genau, diesen PatientInnen sollte man IV-Glucose geben, da die Energiespeicher meistens leer sind, weil die halt vorher ja auch schon geschivert haben. Und die dürfen auf keinen...
Also BZ-unabhängig IV-Glucose.
Genau,
also,
ja. Weil, spannend. Quasi Energie zur Verfügung zu stellen, damit die wieder zittern können.
Also auch wenn die normoglykämisch sind?
Das wurde da so empfohlen in dieser Übersichtsarbeit, ja. Genau.
Oh, krass.
Weil halt eben die häufig auch aufhören zu zittern, weil die Energiespeicher leer sind und sich so selber nicht mehr weiter mit erwärmen können. Wenn die PatientInnen hämodynamisch stabil sind, können moderat hypotherme PatientInnen einfach ins nächste Krankenhaus transportiert werden. Wenn sie hämodynamisch instabil sind, sollte, wenn möglich, ein Transport in ein Krankenhaus mit ECLS-Möglichkeit erfolgen. Dann einmal zur schweren Hypothermie. Hier ist es so, wenn eine Narkose eingeleitet werden muss, meistens aufgrund der Vigilanz, sollte man niedrigere Medikamentendosierungen verwenden, das habe ich gerade schon gesagt, weil eben die Metabolisierung reduziert ist und eine gesteigerte Proteinbindung vorliegt und deswegen die Medikamente akkumulieren können und dann nach Wiedererwärmung eine gesteigerte Wirkung zeigen können. PatientInnen in der schweren Hypothermie haben ein erhöhtes Risiko für einen schwierigen Atemweg, weil die häufig einen Trismus haben durch die Kälte. Und nach der Intubation sollte man auf jeden Fall, wenn man jetzt draußen in der Kälte intubiert hat, den Kaffdruck kontrollieren, weil einfache Physik, wenn der Kaff warm wird, sich die Luft im Kaff ausdehnt und die Gefahr von Drucknekrosen besteht. PatientInnen mit gesichertem Atemweg sollten ungefähr mit der Hälfte der normalen Atemfrequenz beatmet werden oder ETCO2 gesteuert, obwohl andere Quellen auch sagen, dass das ETCO2 bei hypothermen Patienten überhaupt nicht aussagekräftig ist. Also da widersprechen sich die Quellen auch so ein bisschen. Wenn PatientInnen bradykard sind, sollte man eher transkutan pacen, statt irgendwelche Medikamente zu geben, eben wieder aufgrund der Gefahr der Kumulation. Und andere Rhythmusstörungen, zum Beispiel ein Vorhofflimmern, sollte nicht therapiert werden, weil das meistens einfach, wenn die PatientInnen wieder warm sind, selbstlimitierend ist. Genau, wenn PatientInnen hypoton sind, was sie häufig sind, dann sollte man das vor allem mit Volumen therapieren. Man kann eine permissive Hypotonie zulassen. genau, da war mir ehrlich gesagt aber auch nicht so richtig klar, wie weit ich das tolerieren würde, weil die halt alle schreiben, naja, keine vasoaktiven Substanzen und so. Ich finde es halt schwierig, weil ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie irgendwelche klinischen Erfahrungswerte habt zu sehr hypothermen Patienten. Ich fand das halt schwierig und es würde mich wirklich interessieren, wie man das in Realität dann macht. Weil gerade wenn man Narkose einleitet, würde ich jetzt so rein intuitiv schon trotzdem irgendwie Noradrenalin dazu geben, weil ich einfach Angst hätte, dass die PatientInnen reanimationspflichtig werden im Rahmen der Einleitung. Aber genau, finde ich eine schwierige Frage. Genau, das war eigentlich auch schon das Stichwort, nämlich Reanimation. Es gibt hier bei der Reanimation durch Hypothermie, also den hypothermen Kreislaufstillstand, gibt es ein paar Besonderheiten. Und zwar sollte man die Vitalzeichenkontrolle initial für eine Minute machen, weil einfach Patientinnen häufig so bradikat sind oder so eine niedrige Atemfrequenz haben, dass man das sonst übersehen kann. Gegebenenfalls, wenn vorhanden, kann man hier auch schon den Ultraschall zur Hilfe nehmen, um halt eben einmal zu gucken, weil gerade wenn ich selber draußen kalte Finger habe und der einen flachen, langsamen Puls hat, dann kann ich das einfach vielleicht nicht tasten. Dann ist eine sichere Todesfeststellung durch die Hypothermie deutlich erschwert. Es gibt ja diesen Spruch, niemand ist tot, bis er warm und tot ist. Aber eine Reanimation darf trotzdem draußen schon eingestellt werden, wenn PatientInnen entweder offensichtlich nicht mit dem Leben vereinbare Verletzungen haben, da sind wir auch wieder bei unseren Lawinenverschütteten, oder der Thorax so gefroren ist, dass eine adäquate Thoraxkompression nicht möglich ist. Das klingt jetzt ziemlich makaber, ich glaube aber tatsächlich, dass das häufiger vorkommt, als man so denkt, leider. Genau, Temperatur ist kein Cut-off für eine Reanimation. Das heißt, selbst wenn jemand extrem kalt ist, aber noch nicht steif gefroren, sollte man auf jeden Fall eine Reanimation beginnen. Zur Defibrillation wird empfohlen, bei persistierendem Kammerflimmern nach 3 Schocks keine weitere Defibrillation durchzuführen, bis die Körpertemperatur über 30 Grad ist. Genau, Adrenalin sollte man unter 30 Grad ebenfalls nicht geben. Wenn die Temperatur zwischen 30 und 35 Grad ist, kann man die Intervalle der Adrenalingaben verdoppeln. Das heißt, man würde dann alle 6 bis 10 Minuten Adrenalin geben. Zur CPR ist es so, dass auf jeden Fall aufgrund der ja wahrscheinlich sehr langen CPR-Dauer empfohlen wird, eine mechanische Reanimationshilfe zu verwenden. Und dann gibt es hier noch eine sehr spannende Besonderheit, und zwar ist es so, dass PatientInnen unter 28 Grad Körpertemperatur oder wenn die Temperatur nicht bekannt ist, wenn aufgrund der äußeren Umstände eine kontinuierliche manuelle Reanimation nicht möglich ist, also zum Beispiel die Sicherheit der Helfer gefährdet ist oder die Rettung oder der Transport eine kontinuierliche Reanimation unmöglich machen und keine mechanische Reanimationshilfe vorhanden ist, dann kann man eine intermittierende Reanimation durchführen. Das heißt, man würde 5 Minuten CPR machen, dann 5 Minuten aufhören und den Patienten zum Beispiel ausgraben, transportieren, was auch immer und dann wieder 5 Minuten reanimieren. Bei einer bestätigten Körperkerntemperatur unter 20 Grad könnte man dieses Intervall ohne Reanimation sogar auf 10 Minuten verlängern. Ich habe in dem Artikel auch das Flowchart vom ERC einmal verlinkt, dass man sich das anschauen kann. Da kann man eigentlich sehr gut nochmal nachvollziehen, was man wie macht. Dann zur innerklinischen Versorgung der hypothermen PatientInnen. Stabile PatientInnen sollten, wenn möglich, passiv extern wieder erwärmt werden, eben zum Beispiel mit diesen Wärmedecken. Falls das dann nicht ausreichend ist, kann man auch eine interne Wiedererwärmung, zum Beispiel mittels CVVH oder Katheterverfahren. Bei uns heißen die Coolguard, das sind die wir normalerweise zum Targeted Temperature Management bei den ReanimationspatientInnen verwenden. Mit denen kann man halt auch wärmen. Genau, das kann man verwenden. Allerdings ist die externe Wiedererwärmung häufig effizienter und die hat halt weniger Komplikationen. Das heißt, wenn die PatientInnen stabil sind, sollte man bevorzugt das machen. Bei instabilen PatientInnen wird empfohlen, den ECLS zumindest im Standby zu haben und die aber trotzdem erstmal konventionell wieder zu erwärmen, solange das geht. Man sollte auf jeden Fall eine bilanzierte Volumentherapie durchführen. Häufig haben diese PatientInnen einen sehr hohen Volumenbedarf, dadurch, dass, wenn sie wieder warm werden, halt eben diese Kältediurese noch so ein bisschen nachzieht und die einfach extrem polyur werden können. Und bei allen instabilen PatientInnen sollte man natürlich ein erweitertes hämodynamisches Monitoring etablieren. Das ist, denke ich, logisch. Nochmal ganz kurz was zur BGA. Und zwar verändern sich ganz, ganz viele Dinge im Körper durch die Hypothermie. Und das Problem ist halt, dass unsere BGRs standardmäßig bei 37 Grad analysiert werden. Das wäre dann das Alpha-Stadt-Modell. Das heißt, dass es zum Beispiel zu großen Abweichungen kommen kann zwischen dem, was man im Körper eigentlich so hat und zwischen dem, was man in der BGA misst. Die Quelle, die ich hatte, hat sehr ausführlich diskutiert, ob man stattdessen besser die pH-Stadt-Strategie verwenden sollte. Wie das alles ganz genau funktioniert mit diesen zwei Strategien, da würde ich auch wieder auf den BGA-Artikel von Dana und Torben verweisen, weil das viel zu kompliziert ist. Ich muss es auch erstmal da nachlesen. Torben, willst du was sagen? Oder wolltest du nur zustimmen?
Nein, ich wollte nur sagen, dass man die Werte, die man kriegt, egal welche Strategie man verwendet, man die auch interpretieren können
genau,
muss.
Genau, ja.
Und das wird halt bei allen Modellen, die nicht routinemäßig verwendet werden, schwierig.
Genau, das haben die auch geschrieben. Und es gibt sogar eine Studie, die genau aus diesem Grund gezeigt hat, dass PatientInnen, wo man einfach die ganz normalen Einstellungen verwendet, ein besseres neurologisches Outcome haben. Genau, wenn ihr Bock habt, ein mega cooles Paper zu lesen, wo wirklich schön beschrieben wird, wie idealerweise die Präklinik und die Klinik miteinander verzahnt sind und Abläufe optimal laufen könnten, dann gibt es eine Publikation vom Berner Hypothermie-Algorithmus. Also das ist wirklich so, so wie man sich so einen Schockraumablauf quasi erträumen würde. Das ist total cool. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes zu diesem Beitrag. Dann nochmal was zum ECLS. Und zwar sind ja hypotherme PatientInnen eben prädestiniert dafür, dass man ECLS anwenden würde. Der zentrale Punkt ist, dass die Rettungskette gut funktionieren muss und die Präklinik und die Klinik gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Der Kreislaufstillstand und die schwere Hypothermie müssen dann in der Klinik bestätigt werden und man muss den Tod aus anderer Ursache ausschließen. Das heißt, gibt es ein schweres Trauma, da macht man einmal ein Primary Survey und ein IFAST, gegebenenfalls ein Röntgen. Und bei Lawinenopfern muss man sich halt einmal darüber Gedanken machen, ob die durch Asphyxie verstorben sind. Also hatten sie eine Atemhöhle. Und ein wichtiger Faktor hier ist auch das Kalium. Und zwar ist bei Lawinenopfern der Cut-off für die ECLS ein Kalium von 8, bei allen anderen PatientInnen ein Kalium von 10. Die Idee hierbei ist halt, dass das auch ein Parameter dafür ist, ob die Zellschädigung durch die Asphyxie schon eingetreten ist, bevor die Hypothermie groß genug war sozusagen. Um das alles so ein bisschen zu vereinfachen, gibt es diesen HOPE-Score, der auch publiziert ist. Es gibt eine eigene Seite davon, die verlinke ich euch auch in dem Artikel. Da kann man einfach die ganzen verschiedenen Sachen eingeben, das heißt das Alter, das Geschlecht, ob die Patientinnen eben eine Asphyxie hatten oder nicht, wie lange sie reanimiert wurden, wie das Serumkalium ist und wie die Temperatur ist. Und dann rechnet diese Seite für einen aus, wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit ist. In den ECLS-Zentren, die viel mit hypothermen PatientInnen arbeiten, ist es scheinbar so, dass der Cut-off bei 10% Überlebenswahrscheinlichkeit liegt, dass eine ECLS dann durchgeführt wird. Dann ist es so, dass die ja mittels ECLS oder auch zum Beispiel eben mit der CVVH sehr schnell wieder erwärmt werden können, theoretisch. Allerdings hat man herausgefunden, dass das gute neurologische Outcome um 1,9% abnimmt für jedes Grad Erwärmung pro Stunde, das 5 Grad Celsius überschreitet. Das heißt, die optimale Wiedererwärmungsrate liegt bei kleiner gleich 5 Grad Celsius pro Stunde. Bevorzugt sollte man für die ECLS eine VA-ECMO verwenden, weil PatientInnen häufig halt, nachdem sie dann ein ROSC haben, andere Komplikationen entwickeln, zum Beispiel ein ARDS, sodass man halt die ECMO dann belassen kann und die Therapie damit direkt weitergeführt werden kann. Post-ROSC würde man bei allen PatientInnen, egal ob ECLS oder nicht, ein Targeted Temperature Management durchführen und eine Post-ROSC-Hyperthermie.
Für Leute, die keine ECMO im Haus haben, Dialyse geht auch, ne?
Zum Wiedererwärmen schon, genau.
Zum Wiedererwärmen.
Genau, ja. da ist es so, dass PatientInnen, die kalt sind und die nicht hypoxisch waren, trotzdem, dass sie ein deutlich längere, also und im Kreislaufstillstand sind, ne, oder sehr instabil sind, trotz des deutlich längeren Transportwegs bevorzugt in ein ECLS-Zentrum transportiert werden sollten, weil die halt häufig einfach ein gutes neurologisches Outcome haben. Und da sind die Empfehlungen sehr klar. Nur wenn, also die Publikationen, die ich so gefunden habe, sagen, nur Transportzeiten über 6 Stunden wären ein Grund, in ein Nicht-ECLS-Zentrum zu transportieren.
Okay.
Genau. Also nur für die, also das geht jetzt wirklich nur um die Instabilen und die Reanimationspflichtigen. Ne? Alle anderen können natürlich in normale Häuser transportiert werden. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem ganzen Zeugs, was ich so erzählt habe gerade? Nein. Genau. Dann einmal noch ein paar Punchlines. Das erste ist, beim Aufwärmen gilt, je instabiler, desto invasiver. Das heißt, stabile PatientInnen vor allem extern, instabile PatientInnen eben entweder mit der Dialyse oder mit Katheterverfahren und sehr, sehr instabile PatientInnen oder reanimationspflichtige PatientInnen mit der ECMO. Für die Entscheidung, ob man in ein ECLS-Zentrum transportiert oder nicht, kann man diesen, oder ob man die durchführt, wenn man die in seinem Haus hat, kann man diesen HOPE-Score verwenden. Und über Lawinen sollte man sich auf jeden Fall weiterbilden, bevor man abseits der Pisten unterwegs ist. Genau.
Habt ihr schon mal eine Lawine ins Tal rollen sehen?
Ja. Nur im Fernsehen.
Ich habe es zweimal live sehen dürfen und krasse Kräfte, die da wirken. Also vielen, vielen Dank.
Ich glaube, ihr habt ein Codewort vergessen.
Ah, genau, vielen Dank.
Super.
Du bist super, Dominik. Das Codewort für den Beitrag wäre Burrito.
Natürlich.
Okay.